Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu Fotografische Bilder in der Bildung. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, heute geht es weiter mit der zweiten Hälfte von der Podiumsdiskussion, die in Episode Nummer 183 bereits zu hören war. Kurz nochmal zur Erinnerung, es geht um die Podiumsdiskussion mit dem Titel Fotografische Bilder in der Bildung, die wir am 27. November 2023 im Kulturzentrum Degginger in der Regensburger Altstadt geführt haben. Und das Gespräch auf der Bühne hat im Rahmen unseres internationalen Festivals Fotografischer Bilder stattgefunden und wird auch 2025 wieder ein wichtiger Bestandteil unseres Festivals sein. Hören wir da mal weiter rein.
Schreit nach Aufmerksamkeit, ja, Sandy.
Daria, wie ist es bei dir? Kannst du es ungefähr einschätzen, wie lang du am Tag online bist?
So, wenn ich fertig mit Schule bin, ich gehe einfach nach Hause, weil ich bin so müde. Und normalerweise schlafe ich ein bisschen. Und dann ich spiele auf Handy.
Ein bisschen näher das Mikrofon.
Entschuldigung. Normalerweise schlafe ich ein bisschen, spiele ich auf Handy oder schreibe ich mit jemand. Weil ich denke, jeder spielt mit Handy und schreibt. Wegen
ja, wir ja
jeder,
auch.
Ja, jeder hat Internet. Mhm. Es gibt Internet im Café, es gibt Internet im Bus. Und jeder post, macht etwas, schaut etwas, ist irgendwo auf die Welt. Und du schaust das und du bist, wow, das ist cool, vielleicht ich kann das auch gehen. Schau dieses Bild, das ist so cool. Du spielst Spiele.
Wenn du morgens aus dem Haus gehst zum Bus, um in die Schule zu fahren, vielleicht von dem Weg von zu Hause zum Bus, guckst du aufs Handy?
Ja, wegen. Ja, ja, ne? Natürlich muss ich auf den Bus warten. Ja? Was kann ich jetzt machen? Und ich bin, ich kann auf Handy schauen.
Ja?
Ich muss gar nichts denken.
Mach ich doch auch.
Meine Hand geht automatisch auf mein Handy.
Ja. Elias, was meinst du? Wie lange bist du unterwegs? Handymäßig am Tag?
Also, es kommt drauf an, halt so am Wochenende oder so während der Schule. Also ich glaube so ungefähr so am Wochenende wahrscheinlich so 3 Stunden. Mhm. Kommt aber halt oft auch drauf an, ob man jetzt irgendwie mit Freunden rausgeht oder so. Und unter der Woche so 1 bis 1,5 Stunden, also maximal 2 ungefähr.
Und hast du das Gleiche auch schon erlebt, wie Omar erzählt, dass du mit deinen Kumpels beieinander bist und ihr seid zwar zusammen, aber jeder guckt auf sein Handy und macht und ihr schreibt euch dann, obwohl ihr nebeneinander sitzt.
Also das ist jetzt eher nicht so. Also zum Beispiel, manchmal bin ich bei einem Freund und dann spielt er zum Beispiel die ganze Zeit oder ich komme zu ihm rein, wollte mir eigentlich was machen, ist er schon wieder am Handy oder so, aber also jetzt nicht so krass. Also bei mir ist manchmal auch so, dass ich dann zum Beispiel irgendwie reingehe und erstmal ans Handy und mich erstmal hinlege, so nach der Schule so sozusagen entspannen. Aber also eher nicht so, dass man mit Freunden rausgeht und dann alle am Handy sind.
So, jetzt würde mich nochmal interessieren, jetzt haben wir so ein bisschen in die Handy- oder in die Smartphone-Nutzung so ein bisschen abgerutscht, ne?
Ja, genau, weil meine Frage zieht ja schon so ein bisschen auf die Affizierbarkeit von den Handynutzer.
Was ist Affizierbarkeit?
Ja, genau, den Begriff muss ich jetzt kurz erklären. Also,
musst du auch kurz sagen, ne?
Ja. Also jeder kennt ja den Begriff Affekt aus dem Alltagsgebrauch. Also wenn man affektiv was tut, dann ist das im Kontext zu betrachten. In der Rechtsprechung, wenn man affektives Handeln hat, wird man gemindert mit einem verminderten Urteil versehen. Das heißt, eigentlich in der Medienwissenschaft wird der Begriff verwendet, dass man eben sieht, dass Bilder zusammen mit dem technologischen Gerät eine sehr intensive Wechselwirkung mit dem Körper der Menschen eingeht und affiziert auf Grundlage der Bilder. Also ich habe das deshalb gefragt, wie lange ihr am Handy seid oder wie lange ihr generell Handy konsumiert, weil das hat ja ganz schlichtweg was mit den Bildern zu tun, die sie am Handy sehen, weil das ist ja das, was sie affiziert. Das wollen sie ja sehen, nicht die Texte, die sie lesen, sondern das sind die Bilder, die da erscheinen. Und das erweckt Gefühle. Das heißt, die Affizierbarkeit geschieht über die Bilder, durch die Bildsprache, die ja bestimmte Emotionen triggert bei euch. Oh, du hast es ja vorher gesagt, das ist so schön, das ist so cool, das ist ja total toll, ich möchte das nächste schauen. Dann bekommt man so einen Suchtcharakter, weil das ständig das Belohnungssystem im Hirn antriggert. Und und dann eben nicht mehr auf, also da kann man immer aufhören und dann entsteht eben dieses Suchtpotenzial und das nennt man in der Literatur affiziert. Also das heißt, das Handy affiziert auf Grundlage der Bilder, die dort erscheinen. So war der Zusammenhang, ja.
Genau, deswegen würde ich jetzt nochmal sagen, jetzt nochmal fragen, was macht ihr denn für Bilder eigentlich, wenn ihr jetzt schickt? Schickt ihr euch gegenseitig Bilder? Also Elias, deine Kumpels, schickt ihr euch Bilder hin und her? Oder wenn du unterwegs bist, ich bin jetzt bei meiner Oma und schicke ein Bild, nicht von meiner Oma, aber die hat so leckeres, cooles Essen gemacht, da muss ich euch jetzt ein Bild zeigen oder wie ist das?
Also irgendwie meinen Freunden jetzt irgendwie nicht so direkt, also wenn dann irgendwie zum Beispiel so einen Status stellen oder sowas. Ja, also
Status stellen?
Ja, dann schon.
Okay, also da muss dann immer ein neues Bild rein, immer dann, damit man bei den anderen Kumpels aufpoppt wahrscheinlich, ne?
Also mir ist das relativ egal, also ich mache da halt was rein, wenn mir zum Beispiel irgendwas gefällt oder wenn ich gerade irgendwas Cooles gesehen habe oder so, ja.
Aber dass du jetzt sagst, irgendwie ich mache jetzt ein Foto davon und schicke das in meine WhatsApp-Gruppe, so nicht?
Also das irgendwie gar nicht so bei mir.
Daria?
Ich schicke nicht so viele Fotos von. Zum Beispiel, wenn ich mit jemand anderem bin, ich schicke nicht Fotos zu meinen anderen Freunden wegen. Warum bin ich auf meinem Handy, wenn ich bin mit einer anderen Person? Ich denke, es ist so respektlos, dass auch, es ist für mich komplett egal, dass du mit mir bist.
Sehr gut.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ja. Daria ist lieber im wirklichen Leben mit ihrer Freundin zusammen und unterhält sich anstatt übers Handy.
Und es ist komisch, wenn ich so einfach Bilder schicke zu meinen Freunden. Zum Beispiel, wenn es leckeres Essen oder so, oder tolles oder cooles Bilder, das verstehe ich, aber einfach so, ich bin beim Oma, wie geht's? Komisch.
Nee, das meinte ich auch nicht, sondern es ging mir ums leckere Essen, das war jetzt.
Auch nicht, ja.
Ja, ich bin da eher anders, weil ich benutze sehr, sehr viel Snap und zum Beispiel Klassengruppe. Wir haben teilweise eine Klassengruppe in Snap. Und da wird halt immer so zum Beispiel dumme Sachen reingestellt, zum Beispiel, welche Location ich bin oder was ich gerade mache oder wenn man im Fußball ist und in der Kabine, da passieren so viele lustige Sachen.
Schickst Bilder aus der heiligen Kabine?
Nein. Weil wir machen ja Musik immer an und dann gehen halt so ein paar Leute dann ab und so und dann machen wir halt da Videos. Aber es sind nicht so welche Bilder.
Nein, weil man, da darf ja keiner rein in so eine Fußballkabine.
Nein,
oder?
Das ist halt zum Beispiel.
Genau, aber das ist ja der Punkt, da wird es schon wieder öffentlich. Also das ist das, was ich vorher meinte. Also sobald dann das Kommunikationsmittel in der Hand liegt, sobald ein Foto gemacht wird, irgendwo in die Gruppe gestellt wird, schon haben wir eine Öffentlichkeit, also eine Semi-Öffentlichkeit ist das eigentlich. Hm.
Ja, klar, aber ich meinte jetzt nicht so welche Bilder, sondern ich meinte jetzt eher so zum Beispiel, wir gewinnen und da wird Musik angemacht und jeder geht ab und so und deswegen, da passieren halt dann lustige Videos daraus und die will man einfach nur speichern, damit man sich danach wieder erinnern kann und so sagen kann, ey, das war geil oder so, das war lustig und ich finde, das gehört halt dazu. So
Videos aber die verschickst du jetzt nicht sofort dann, sondern die nimmst jetzt einfach nur auf, um sie dann später dir selber mal nochmal in Erinnerung zu rufen.
Meistens behalte ich sie. Aber dann, wenn zum Beispiel irgendeiner, der da war, zum Beispiel sagt, ey, schick mir die Videos, dann schicke ich die natürlich weiter, weil der war ja auch natürlich da. Oder wir haben ja, ich habe verschiedene Gruppen, zum Beispiel eine Teamgruppe, also da, wo die Leute, die mit mir im Team sind.
Ne, wo bleibst du zum Beispiel? Und so steht dann da drin. Oder wann kommst du? Oder
sowas.
Ich komme zu spät. Und
sowas.
So, ne?
Oder ich bin noch im Bus. Oder da ist ein Unfall. Warum? Da wird halt sowas.
Genau.
Und ja, ich finde, das
Elias, bei Instagram, lädst du da auch Bilder hoch dann auf deinen Instagram-Account, oder?
Also manchmal, also dann halt zum Beispiel, irgendwie, wenn ich gerade zum Beispiel irgendwie einen neuen Trick gelernt habe beim Skaten oder so.
Das lädst du hoch? Oder ja, was noch? Was auch Strukturen, Bilder, irgendwas, was dir begegnet? Oder das eher leckere Essen so. Bei Oma oder so? Auch nicht.
Eher nicht so.
Sondern lieber Skating.
Ja. Und bei... Ich hätte an den Herrn Vogt noch mal eine Frage, auch bezüglich des Projekts, das wir gemacht haben mit den Fotogeschichten. War die Überlegung, also bei uns war jetzt klar, dass die Bilder denn in der Ausstellung gezeigt werden. Man hätte natürlich auch darüber nachdenken können, das Ganze auf einer Bilderplattform zu machen oder auch ein Insta-Feed draus zu machen. Wäre das schon denkbar oder wäre das jetzt ein Schritt zu weit an der Stelle mit den Jugendlichen oder darf man das gar nicht? Ich frage jetzt sehr naiv.
Naja, es waren ja Fotomotive, da war ja keiner von uns zu sehen.
Das meinte ich jetzt gar nicht, aber so als quasi, dass die Bilder gar nicht mehr in der wirklichen Welt, sage ich jetzt mal.
Genau, stell die Frage mal rückwärts. Ich glaube, dann ist es verständlicher. Ich glaube, was du fragen wolltest, ist, wie war dann sozusagen jetzt plötzlich nicht digital, sondern so, es hing an der Wand. Also wie war das für die Gruppe, um so einen Prozess da, das ist ja was völlig anderes, als wenn ich das auch irgendwo hochlade und das dann sortiert wird, sondern lagen die dann auf dem Tisch und so weiter. Erzählen Sie mal so ein bisschen aus dem Prozess.
Ja, das kommt darauf an, wie man das Ganze im Unterricht verkauft. Also sprich, sage ich, am Ende des Unterrichts kommt ein digitales Bild raus, das irgendwo gepostet wird, ja, ist schön. Wenn ich aber sage, wir haben unsere eigene Ausstellung im Donau-Einkaufszentrum, also als Schule unsere eigene Ausstellung, nicht im Rahmen von 10.000 Schulen 5 Fotos ausgestellt, sondern es ist unser Fotoprojekt. Das hat man schon gemerkt, dass die Wertigkeit und das Herangehen dadurch gehoben war oder die waren
also
motiviert.
Tatsächlich auch nicht nur, weil du gesagt hast, irgendwie, das ist jetzt hier, hä? Sondern auch, das hast du gespürt bei den Jugendlichen?
Wenn man es so nennen will, ja. Also es war im Unterricht zu spüren, in manchen Stunden, nicht in jeder Stunde, war zu spüren, die haben Bock drauf. Und das war halt einfach das Schöne dran. Also war auch für mich das Schöne, dass ich sage, da gibt es manche Stunden, da ist es etwas langweiliger. Es gibt manche Stunden, da muss ich nicht allzu viel machen. Und das waren solche Kunststunden. Bis auf gewisse Impulse geben, jetzt geht's mal raus und fotografiert's mal aus den verschiedenen Perspektiven und so weiter. Und das dann zu sehen, die verschiedenen Herangehensweisen. Für mich war es, also ich war teilweise sprachlos, bin da gehockt und habe mir gedacht, ja, passt. Und das Ergebnis dann zu sehen und auch die Reaktion der Schüler, die selber vor Ort waren bei der Eröffnung, bei der Vernissage. Was ist eine Vernissage? Wer kommt da? Das ist ja nicht tagtäglich, dass ich sage, wir haben unsere eigene Vernissage.
Es kommen Leute extra wegen euch quasi, um eure Bilder zu sehen. Ja.
Definitiv. Also und das auch zu vermitteln im Schulalltag. Ich meine, das war ja das Schöne. Also das waren die tollen Bilder, es waren die tollen Perspektiven, es waren das tolle Herangehen, aber auch den Stolz auf sich selber, so ungefähr, wir haben da unsere eigene Ausstellung, Vernissage. Weiß ich nicht, wer in seiner Schulzeit seine eigene Vernissage im Dez hatte.
Also genau.
Ich nicht.
Aber als du zur Schule gegangen bist, gab es das Dates noch nicht, oder?
Ja, nee, ich Mathe, Geschichte, Deutsch, aus. Genau.
Das ist auch mal mein Lieblingsmoment in Workshops mit Kindern und Jugendlichen. Bei uns steht am Ende auch immer, also oft auch über den ganzen Tag, aber ganz wichtig ist, dass wir einfach aktiv Medien produzieren. Sei es mal, wenn die Zeit knapp ist, dann kann es auch mal ein Meme sein oder irgendwas, aber es ist dann immer total schön zu sehen, wenn man dann am Ende so eine Art Bühne gibt in Form von einer Vernissage oder einer Filmpräsentation. Genau. Zum einen, was da für Produkte entstehen können, teilweise auch in der Kürze der Zeit. Und zum anderen, dass eben die Jugendlichen dann auch merken, hey, das kann ich selber machen und ich kann das produzieren und ich kann das auch. Das ist ja auch eine Form von Teilhabe, dass man einfach weiß, okay, ich kann auch sowas produzieren, was die ganze Zeit um mich rum wabert.
Stärkt auf jeden Fall auch das Selbstbewusstsein. Und ich muss an dieser Stelle sagen, wir haben hier einen sehr exemplarischen Diamantenschleifer. Weil ich glaube nicht, dass andere Schulen solche Medienprojekte durchführen können, aufgrund der Mangel der Zeit. Also ich bin auch in Kontakt mit vielen Lehrerinnen und Lehrern, die auch Kunst unterrichten und die sind auch jedes Mal dankbar, wenn von externen Leute kommen, die Workshops machen und eben im Tun, wie ihr am JFF auch macht, während des Tuns diese ganzen Kontextsituationen eben erläutern. Also da gibt es ja verschiedenste Themen, die damit angesprochen werden kann. Egal, ob das jetzt Körperkulte sind, die durch die Medien wabern, weil sie bestimmte Bildvorstellungen haben, wie Frauenkörper und Männerkörper auszusehen haben oder etc. Also da ist die Liste ja endlos lang. Ja.
Oder der Papst trägt plötzlich eine Daunenjacke.
Richtig, genau. Also da muss ich an dieser Stelle schon einmal sagen, wir haben hier wirklich ein sehr exemplarisches...
Ja. Ja, umso besser, das
und lobenswertes
zu teilen,
Projekt quasi. Auf jeden Fall, also Hut ab, genau.
Frau Ketzel, mal ganz kurz nochmal, wie ist der Austausch dann mit den Schulen oder so, die kommen auf euch zu oder ihr kommt, sagt, das wäre unser Programm, habt ihr Lust, da dieses oder jenes zu machen? Wie ist der Prozess im Austausch?
Das ist immer ganz unterschiedlich. Der beliebte Satz, das kommt auf den Kontext an. Wir haben ganz verschiedene Schwerpunkte und verschiedene Projekte. Und in diesen Projekten haben wir immer verschiedene Bausteine. Und dann ist es so, dass wir das natürlich öffentlich anbieten. Und oft haben aber Schulen auch eine hohe Nachfrage, die sie dann auch an uns richten. Und dann versuchen wir natürlich, die Anfragen zu bedienen. Und wenn wir größere Projekte haben, gehen wir natürlich auch auf Schulen zu. Es ist nur manchmal eine Frage der Auslastung, inwieweit wir dann auch noch Angebote machen können oder nicht. Aber genau, man kann natürlich gerne auf uns zukommen.
Herr Vogt, habt ihr schon mal mit dem JFF was zusammen gemacht? Und wenn ja, was?
Also ich speziell noch nicht. Kann sein, dass irgendein Projekt bei uns an der Schule schon stattgefunden hat.
Okay, ging nein, an mir vorbei. Hätte mich jetzt bloß interessiert, weil, einfach.
Also ich sehe es auch ein bisschen egoistisch. Also ich will ja in meiner Arbeit was tun, was mir selber Freude macht. Und wenn ihr jetzt so ein Projekt, wo ihr uns vorgestellt habt, im Zoom-Call, denke ich mir so, ja, was sind das für zwei? Die schweben da in ihrer Fotowelt. Und die Julia und ich, wir haben uns dann überlegt, wie können wir das im normalen Schulalltag, also da sind ja, wir sind ja keine Fotostudenten, die irgendwo sich dafür einschreiben oder sonst was, sondern ich muss in den Kunstunterricht gehen. Also sprich, ja, jetzt sitze ich halt herin und mal den Farbkreis aus oder sonst irgendeinen Schnickschnack. Und das war praktisch unsere Idee. Ist das was für uns? Ist das nichts für uns? Und das Coole ist halt, dass wir auch Nein sagen würden. Also wir sagen da definitiv, wenn irgendwelche Projekte uns nicht entsprechen, sagen wir Nein.
Das Gefühl hatten wir in dem Zoom-Call auch, dass das Nein auch kommen kann. Es ist aber nicht gekommen. Danke nochmal, auf jeden Fall. Ja.
Ja, weil wir das Projekt cool fanden und für unsere Schule, für unsere Schüler passend. Und das war das Schöne dran. Und was entstanden ist, ich meine, das ist vielleicht als kleine Geschichte noch der Drucker in München, wo ich es zum Druck auf eure Empfehlung hingegeben habe. Der hat mich dreimal gefragt, also ein älterer Herr fragt mich dreimal, der schon ewig lang im Business ist, haben das Schüler fotografiert? Also er macht für Münchner Fotografenausstellungen und so weiter, druckt da sehr viel.
Genau.
Und ich so, Achtklässler, Neunklässler haben Schüler fotografiert.
Herr Dotzauer, oder?
Herr Dotzauer. Also der war wirklich fasziniert, auch von der Qualität, also von der Perspektive, von den Fotos, war der fasziniert. Und die hat mir das am Anfang wirklich nicht geglaubt, dass unsere Schüler im Kunstunterricht, jetzt wollte ich schon Sportunterricht sagen, es ist ja auch nicht so, dass die 5 Stunden am Tag für das Projekt zur Verfügung hatten, sondern ich komme in den Kunstunterricht, habe 1,5 Stunden Zeit. Wir hatten ein gewisses Zeitfenster mit dem Druck und mit dem Termin. Und ja, da gibt es ein paar theoretische Herangehensweisen, aber letztendlich war es dann das Tun, also die Freude am Tun. Und das war mir und der Julia, also uns beiden, das Wichtigste, dass wir gesagt haben, die müssen mit Freude dabei sein, weil nur dann kommen authentische, echte, schöne, im Auge des Betrachters, schöne Bilder raus. Und ja, und das hat gut geklappt.
Wir hatten ein großes Glück mit euch, das würde ich jetzt gerne ergänzen, weil jetzt der Name ein paar Mal fiel. Der Herr Vogt sitzt zwar hier auf der Bühne gerade, aber er hat mit seiner Kollegin zusammen, der Frau Julia Leithold, die jetzt auch hier ist, aber im Publikum sitzt. Die beiden zusammen haben dieses Projekt mit uns und gemacht.
Das können Sie, kannst du bestätigen, was er gesagt hat, oder?
Absolut alles, ja.
Und hat genauso Spaß gemacht auch?
Ja.
Keine geschlossenen Fragen stellen.
Ja, genau. Ich wollte nur jetzt erstmal würde ich sagen, Applaus ans Podium, bitte, einmal. Ja,
danke schön.
Vielen Dank. Und ich würde das jetzt gerne mal so ein bisschen öffnen. Vielleicht hat sich ja die ein oder andere Frage ergeben.
Absolut,
aus dem Publikum. Aber was ich noch sagen will, wir haben ja noch einen Gast aus Tempe, Arizona, Rebecca Ross. Und wenn ich richtig informiert bin, gibt's da irgendwie so eine
Verbindung? Ja, wir haben noch mehr Verbindungen hergestellt, also quasi im besten Sinne unserer Festival-Idee, Leute zusammenzubringen, das Thema zu verknüpfen, hat sich ergeben. Wir hatten auch, in unserem Festival laden wir immer auch Gäste aus den Regensburger Partnerstädten ein, Künstlerinnen, Kulturschaffende, und unter anderem ist dieses Mal Rebecca Ross unter anderem als Gast mit ihrem Mann angereist, die weite Reise aus Tempe, Arizona in den Vereinigten Staaten. Und sie ist eine sehr umtriebige Fotografin, sehr engagierte Fotografin, Fotokünstlerin, Fotovermittlerin und hat uns gleich angeschrieben und hat das irgendwie mitgekriegt, dass wir mit einer Schule zusammenarbeiten und wollte da auch unbedingt was machen. Und das hat offensichtlich geklappt. Jetzt muss es nur jemand nochmal erklären, was sie jetzt machen.
Genau. Rebecca, would you please explain what is your goal for the children?
Yes, and you will have to translate.
Yeah, translation after? Yeah.
Hi, thank you for allowing me to be here tonight. I'm very excited to see you. And I'm excited to work with Elias next week, or this week. The goal of Tempe Sister Cities is to bring the world together, one friendship at a time.
Also erstmal sagt sie vielen Dank natürlich und ihr Hauptziel ist, die Welt zusammenzubringen. Also das ist das oberste Ziel von dem Workshop.
So I thought of the idea of having the students think about friendship and how they could make friends with someone in Tempe their own age. And I have brought letters with me from Tempe students.
Und sie möchte, dass Freundschaften geschlossen werden mit den Schülern vor Ort und mit den Schülern in Tempe. Und dafür hat sie Briefe von den Schülern aus Tempe mitgebracht für die Schüler an der Schule.
So the idea will be to make an artwork that deals with the concept of friendship. And Elias, I have an assignment for you tonight, homework.
Genau, und das Hauptziel ist einfach, Freundschaften zu schließen. Und für Elias hat sie was Besonderes mitgebracht.
So we hope that some good art will be created by the students here in Regensburg this week. And then when I go home to Arizona, I'll take your artwork. I'll have Tempe students make artwork. And then we will mail something back to you. And hopefully we'll have artwork in both cities.
Yeah, maybe we can show at one time in Tempe and in Regensburg.
I think that would be fantastic.
We work on it. Thank you, Rebecca.
Thank you.
So, hat jemand eine Frage jetzt aus dem Publikum? Irgendwas, was so spontan auf dem Herzen gelegen hat, jetzt mal hier einfach mal rauszuhauen, die Frage. Gibt's irgendwas?
Sind denn Eltern hier?
Genau, Eltern von Kindern, die vielleicht.
Natürlich, aber die trauen sich jetzt
nicht. Genau. Sonst machen wir noch mal ein Momentchen weiter.
Ja. Ich soll weitermachen.
Du machst weiter, Martin. Doch, ich habe eine Frage. Genau, die hatte ich vorhin schon die ganze Zeit so ein bisschen im Kopf, Frau Ketzelmeier. Wie sind denn die Schwerpunkte beim JFF, also was sind denn Medien? Vielleicht können wir das nochmal definieren. Das ist mir immer so ein bisschen, genau, also ja, weil wir ja jetzt über fotografische Bilder sprechen und ich denke mal, da bei Ihnen ragt ja der Film auch mit rein und also was sind sozusagen da die Eckpfeiler? Vielleicht zählen wir die mal auf.
Also die Schwerpunkte sind nicht unbedingt nur auf Medien gesetzt, wir haben aber Social Media, wir haben auch einen Schwerpunkt auf Games, aber natürlich auch Film und auch inhaltliche Schwerpunkte, wo es zum Beispiel um Jugendmedienschutz geht oder um kulturelle Bildung, die sich dann jetzt nicht auf ein Medium festsetzen lassen. Genau.
Und gibt es dann trotzdem verschiedene Schwerpunkte, dass man sagt, man macht Fotografie irgendwie oder ist das nur so ein Dach, das man da bildet? Also Workshops oder...
Also grundsätzlich, wenn wir beispielsweise Workshops machen an Einrichtungen, dann sind wir in Kontakt mit denen und fragen so ein bisschen ab, was so die Bedürfnisse sind, welche Themen denn gerade wichtig sind, welche Themen die Fachkräfte denken, dass sie für die Kinder und Jugendlichen wichtig sind. Und da genau versuchen wir dann drauf einzugehen.
Was sind dann so die Zielgruppe vielleicht?
Zielgruppe?
Ihre Zielgruppe,
Ganz, also wir haben ganz unterschiedliche Zielgruppen. Wir arbeiten eben mit Kindern und Jugendlichen. Wir bilden aber auch Fachkräfte weiter, also pädagogische Fachkräfte, die sich beispielsweise zu gewissen Themen nochmal weiterbilden wollen und vielleicht auch ein Projekt zum Beispiel umsetzen wollen, weil wir Methoden auch entwickeln im Medienbereich und die man eben dann auch in den eigenen Schulalltag oder Alltag mit Kindern und Jugendlichen einbauen kann. Wir bieten teilweise auch Elternabende an. Genau, also Zielgruppen haben wir ganz unterschiedlich.
Ja, also auch der Herr Vogt könnte sozusagen bei euch anrufen oder anmelden, sagen, hätte die und die Idee, bräuchte da vielleicht noch ein paar Hinweise, wie eine bestmögliche Umsetzung denkbar wäre, zum Beispiel.
Genau, so könnte das funktionieren.
Und wer finanziert das? Ist das eine bundesgeförderte Initiative oder?
Genau, also hinter dem JFF steht eben der Trägerverein. Und dann haben wir eben die einzelnen Projekte, die wir jetzt meistens so einen inhaltlichen Fokus haben. Und die werden von unterschiedlichen Bundesministerien gefördert.
Ich muss nur kurz erläutern, warum wir gelacht haben, als du fragtest, welche Medien oder definier mal Medien, weil wir uns beide in der Medienwissenschaft kennengelernt haben. Und die Definition von Medien ist eine Riesendiskussion.
Genau.
Und es hat sich so eher
deswegen war also ich war auch irritiert, du hast schon gemerkt.
Die Frage, Klausur gehandelt, wo fange ich jetzt hier an? Ja. Was sind Medien?
Und das
ist
aber
nämlich eine spannende Frage. Ja. Was sind denn tatsächlich Medien? Ja. Also, weil Medien kann man an sich so gar nicht definieren. Man könnte ja auch sagen, die Luft ist ein Medium, weil sie transportiert nämlich Schallwellen und
das Wasser. Klang.
Das Wasser transportiert genauso etwas.
Gedanken.
Richtig, genau.
Die und Seele.
Das war der einzige Grund, warum wir lachen mussten.
Also ich habe da ein Problem mit, ne? Um das klar zu sagen. Ich habe damit ein Problem, dass es immer nur Medien heißt. Ja. So. Und das ist so ein Wischiwaschi. So.
Ja, das ist tatsächlich ein Riesenproblem, weil wir können den Begriff Medien gar nicht wirklich festnageln oder wirklich konkret definieren.
Aber deswegen ist es vielleicht auch alles so schwammig. Und deswegen hat Herr Vogt noch nie was mit dem JFF zu tun gehabt. Weil, warum auch?
Ne? Ja. Ja, aber ich muss aber auch sagen, also die JFF ist auch bundesweit in ganz Deutschland das einzige Institut, das sich solche Aufgaben zu Ziel setzt und tatsächlich auch Workshops in Schulen umsetzt. Und es ist auch bundesweit das einzige Institut, das auf der Bundesseite für Ministerium für Familie, Jugend und Senioren steht, als Hinweis neben der Initiative Schau hin für die für aktive Elternschaft beispielsweise, die sich interessieren, wie sie mit Medien im Alltag mit den Kindern umgehen können oder sollen. Und das ist schon, muss ich, also aus meiner persönlichen Perspektive, aus der Mutterrolle, weil ich bin auch Mutter von zwei Kindern, ein schreckendes Szenario, dass die Gesellschaft beziehungsweise die Politik sich nicht mehr um die Medienkompetenz oder die Bildung oder den Umgang mit Medien bei Kindern und Jugendlichen kümmert.
Ja, und dann
ich muss noch mal ganz kurz ergänzen, ganz kurz, weil nämlich der aktuelle Health Council from the US, from Amerika, ganz gravierende Folgen, deshalb aber ja auch noch vorher noch mal auf die Nutzungszeiten angesprochen, nicht nur auf die gravierende Folgen, das hat es zusammengefasst und tatsächlich darauf hingewiesen, sondern hat auch Analyse betrieben, wie die Elternschaft es sehen, nämlich sind 80% der Eltern extrem besorgt und das allein nur in den amerikanischen Staaten, dass sie die ganze Verantwortung in Sachen Medienerziehung auf ihren Schultern lasten und 80% würden gern mehr Verantwortung an die Tech-Konzerne abgeben, 70% der Eltern haben den Eindruck, dass die Erziehung von Kindern und Jugendlichen sehr viel schwerer geworden ist in den letzten 20 Jahren und das auf Grundlage der Mediennutzung im Alltag. Nur mal so kurz zum Hinweis und das muss ich jetzt an dieser Stelle nochmal ergänzen. Also ich bin immer wieder überrascht, dass es da nicht mehr Fördermittel, also sprich ganz banal Geld an dieser Stelle gibt, weil es sind auch immer Projekte, die drittmittelfinanziert sind. Das heißt, veranschlagten Zeit wird es ja ablaufen. Das heißt, es müssen neue Fördermittel beantragt werden. Die Menschen müssen aber irgendwie beschäftigt werden. Die hangeln sich von einem Antrag zum nächsten Antrag. Und man muss einfach ganz sehen, dass es an oberster Stelle in der Politik viel mehr Priorität haben müsste.
Ja, und eigentlich müsste, das wollte ich eigentlich damit sagen, ne? Jeder Kunstpädagoge wenigstens sollte einmal beim JFF ein Seminar gemacht haben und das sollte von der Regierung bezahlt werden, genau. Damit die informiert sind, damit da gleich schon der Riegel reingeschoben wird nach dem Motto, wie läuft's denn eigentlich?
Ja, und ich oder kann auch das nur im wiederholen Ethikunterricht.
Meine Kunstpädagogik-Studierenden, ja, wie die haben überhaupt keine Ahnung davon, ja, also... Und das ist eine Katastrophe. Wie soll das vorangetrieben werden, wenn nicht die Lehrer Bescheid wissen oder mehr Bescheid wissen?
Es ist ja auch schwierig. Man muss sich ja als Lehrer auch zeitlich erstmal auseinandersetzen mit den Themen. Und wenn man selbst nicht auf diesen Plattformen unterwegs ist, muss man sich ja da erstmal einarbeiten. Ich meine, es sind nicht nur eben Medien, schon allein der Begriff, haben wir ja gesagt, ist total schwierig zu definieren. Es ist ein Konglomerat aus Dingen und Prozessen, die da im Hintergrund passieren, die Menschen nicht immer überblicken können, das ist ganz klar. Und da beschäftigen sich so viele Wissenschaften damit. Also diverse Wissenschaften, von der Bildwissenschaft bis zur Medienwissenschaft, zur Kommunikationswissenschaft, zur Kunstwissenschaft, zur Fotografie etc. Soziologie sowieso, Medienethnologie beschäftigt sich damit, weil Gesellschaften schon immer vernetzt waren. Also die waren schon immer vernetzt.
Ja, und die Vernetzung ist auch nicht
Medien.
Das Problem.
Genau, also aber vernetzt über Medien, ja. War schon immer. Also jede Gesellschaft, die Kultur ist eigentlich eine Medienkultur. So. Und weil das Thema so komplex ist, ist es natürlich schwierig für Lehrerinnen und Lehrer, sich da so intensiv einzuarbeiten und das in den Schulalltag zu integrieren. Und da ist es an dieser Stelle müsste man da wirklich viel mehr Fördermöglichkeiten und finanzielle Mittel bereitstellen, um Weiterbildungen zu schaffen. Ja.
Aber wir reden natürlich nicht über Lehrer, wenn wir einen Lehrer hier auf der Bühne sitzen haben. Der Herr Vogt schmunzelt in sich hinein. Was wollen die alle jetzt von mir? Wie sieht der harte, dunkle Alltag aus?
Ich muss erst einmal einige Wörter googeln von der Bedeutung. Ja.
Gut, wir haben die ganze Bandbreite heute einfach mitgebracht.
Ja. Nein, das habe ich vorher gesagt, das muss ich loswerden. Das liegt ja an einem selber. Also sprich, wie mit was beschäftige ich mich? Mein Tag hat 24 Stunden. Es gibt das Projekt, es gibt das Projekt, es gibt das Angebot. Und irgendwann muss ich mich festlegen. Und eine Ich-Botschaft, ich lege mich auf das fest, was mir Freude macht, wo ich was bewirken kann. Ich sehe das komplett mega, denke mir, okay, was heißt das für mich im Klartext? Heißt, ich gehe auf eine Fortbildung, versuche das irgendwo umzusetzen. Projekttechnisch ist immer schön, also wenn man da einen kompetenten Ansprechpartner hat oder wenn da was vorangeht. Aber ich bin da nicht, sondern ein bisschen eher beim Tun. Also sprich, ich sitze hier und ich muss den Background haben, ich muss das fachliche Wissen mitbringen, weil sonst erzähle ich Ihnen irgendeinen Schmarrn. Ich muss reflektiert hier praktisch im Unterricht sprechen, dass ich so viel wie möglich von dem, was ich in der Fortbildung lerne, an die Schüler weitergebe. Irgendwann stehe ich vor der Entscheidung, dass ich sage, naja, gehe ich auf die Fortbildung. Oder tue ich was? Also arbeite mit meiner... Aber das ich will das nicht schmälern, sondern...
Nein.
Und vielleicht haben wir irgendwo zusammengearbeitet, bloß das ist bei der Vielzahl von Projekten irgendwo untergegangen. Wir arbeiten zum Beispiel im Brandhorst-Museum in München, da sind wir verknüpft, da hole ich mir die live ins Klassenzimmer. Das sind halt Sachen, wo ich einfach tue, da ist öfter der Name gefallen. Also sprich, da rufe ich die Kirsten auf einen kurzen Dienstweg an und sage, Kirsten, wie schaut's aus? Können wir da was vermitteln? Wir fahren hin, kommt zum Preview nach München, macht es nach dem Workshop, das machen wir alles. Aber das mache ich nicht, weil ich vorher fünfmal auf der Fortbildung war, sondern das mache ich, weil es mich interessiert, weil ich sage, ich fahre nach München, wer ist der Ansprechpartner, ich gehe da hin, weil es mich interessiert und gebe das weiter.
Apropos, da müssen wir auch noch einen Termin machen mit den Schülern in der Ausstellung, ne? Dark Taxa Projekt, das ist, glaube ich, auch nochmal eine Erleuchtung vielleicht oder auch nicht, mal gucken.
Also
wir finden es als Erleuchtung, aber hey, wir sind über 50, ne?
Ja, aber Frau Ketzelmeier, gell?
Ja, ich will jetzt gar nicht viel Werbung machen oder so.
Doch.
Genau. Ich verstehe das total mit den Fortbildungen, dass es natürlich ein totaler Act ist. Was wir aber tatsächlich auch machen, ist, dass wir auf unseren Webseiten Materialien bereitstellen, wo man sich einfach selbst einlesen kann oder Methoden, die man so ein bisschen in den Unterricht einbauen kann.
Aber
das
wann?
Sind Das kann ich nicht entscheiden. Ja,
als Beispiel, also sprich, da springe ich ja von Website zu Website und irgendwann darfst du dich entscheiden, nutze ich das von Brandhorst, die stellen das in der Factory, komplette Projekte, komplette Kunstprojekte zur Verfügung. Und dann ist die Realität da, dass ich sage, ich habe 1,5 Stunden. Bis Weihnachten, dann fällt einmal das aus, weil die Klasse im Praktikum ist, dann ist die Hälfte nicht da. Also sprich, das ist der Schulalltag und die zwei Sachen muss ich zusammenbringen. Das hört sich, also das in der Theorie ist das alles für mich verständlich und dann ist praktisch der Schulalltag da. Und
darf ich nochmal
zusammenbringen?
Also wir brauchen ein eigenes Fach
für Medienkunst. Ja, das ist, worauf wir hinaus wollen.
Genau. Also das ist ja schon seit Jahrzehnten die Forderungen von Medienpädagoginnen und Pädagogen, von MedienwissenschaftlerInnen an den Bildungskonferenzen. Das ist ein Fach, Schulfach für Medienkompetenz.
Es dauert aber viel zu lange.
Es dauert viel zu lange, weil Lobbyisten dahinter stecken, die andere Themen in der Schublade haben, nämlich die Digitalisierung von Schulen.
Ja klar, Hauptsache genügend iPads sind da.
Richtig.
Die aber dann rum, wie viele iPads haben, wie viel hat die Schule bekommen? Wissen Sie das? Clermont-Ferrand-Schule? Oder liegen die noch irgendwo? Sind die genutzt? Nutzen Sie die im Kunstunterricht?
Also ich glaube, bei uns hat, Julia, bei uns hat jeder eins, oder?
Ah, okay.
Und teilweise durch eigene Initiative vorangebracht. Hm. Kann man so sagen. Genau. Da bist, glaube ich, du ein bisschen mehr im Prozess.
Das heißt, die lagen quasi rum und dann habt ihr die genommen und habt den Schülern die gegeben?
Oh, ich selber eingearbeitet. Ja, ich komme mal kurz rum.
Na, das war eigentlich unser alter Schulleiter, dem das wahnsinnig wichtig war. Also da ganz viel voranzubringen und er hat unfassbar rührig daran gearbeitet, dass es wirklich jeder schafft, sowohl mit Sonderkonditionen, dass man quasi über langen Zeitraum für wenig Geld eins kriegt, was dann dem Schüler gehört, oder für Schüler wie jetzt aus Deutschklassen oder so einfach über Stiftungen, die gehören dann der Schule und stehen aber dem Schüler in der Schule kostenfrei zur Verfügung und werden dann auch wieder abgegeben, genau.
Und dann benutzt du die im Unterricht auch, im Kunstunterricht, oder habt ihr bis jetzt noch nicht gemacht, oder?
Die laufen ganz selbstverständlich mit. Also die sind nicht mehr wegzudenken, sind aber nicht hier oben, sondern nur iPad, sondern es ist an unserer Schule, läuft es selbstverständlich mit. Jeder Lehrer macht es ein bisschen anders. Die ganzen Bilder sind mit dem iPad oder mit mobilen Geräten, also mit dem iPhone oder sonst einem anderen Hersteller entstanden. Es war jetzt keine digitale Kamera oder sowas im Spiel, sondern es waren nur unsere iPads.
Wow, ja.
Und somit war ja das möglich, dass ich sage, ich teile es in Gruppen ein, nehmt ein oder zwei iPads mit und macht die Fotos, experimentiert, arbeitet euch ran über die Perspektive, Wasser im Flug. Das Beispiel Omar im Kunstraum, Herr Vogt, ich probiere das jetzt aus. Also einen kleinen Becher am Boden und ich so, mach keine Sauerei. Ich mach's dann, ja.
Ja, natürlich macht er eine.
Natürlich war dann eine Sauerei, ja, ich wische schon wieder zusammen. 3-4 Mal ausprobiert, letztendlich, wir können jetzt rausgehen, wir haben's. Also wir wissen, wie wir es machen wollen. Dann, ja, wir hatten ein gescheites iPhone, da war die junge Dame mit dem iPhone 15, ja, na okay, dann geh du mit der Gruppe raus. Und so sind die Fotos entstanden. Also sprich, wenn da nicht jeder da ausgestattet gewesen wäre, ja, dann hätte ich es theoretisch erklären können mit einem Gerät und rauskommen wäre.
Ja, aber so kommt super. Dann wieder das Kollaborative der Kunst ins Spiel, das wir bei unserem Festival, also das Zusammenarbeiten von KünstlerInnen, SchülerInnen, dann halt um ein Bild, ein Projekt umzusetzen, was ja auch interessant ist. Also ich glaube, ihr seid schon sehr froh, dass ihr den Herrn Vogt als Lehrer habt, oder? Omar, was findest du? Auch wenn du das Wasser wieder zusammenwischen musstest?
Ja, also es war halt einfach, normalerweise kenne ich es so. Ich gehe in ein Projekt rein, mir wird ungefähr gesagt, was ich ungefähr machen muss, wie und so weiter. Aber es war nicht so. Also ich hatte Kunst das erste Mal seit 2-3 Jahren und es wird direkt gesagt, du hast eine Überschrift, mach was draus. Und es ist das Geile, also meiner Meinung nach. Weil da kannst du, ich bin so einer, mir wird irgendwas gesagt und ich will es komplett anders machen. Weil mir, ich habe irgendwas gut im Kopf so. Und das will ich dann durchsetzen.
Cool.
Und da hatte ich einfach mal die Chance und ja, das ist dann was Geiles raus geworden. Wir hatten Spaß, es sind viele verschiedene Fails reingekommen, zum Beispiel da, wo ich die komplette Wand lila versaut habe und ja, es war halt aber im Nachhinein was halt sehr, sehr lustig.
Und dann der Workflow weiter, also von den, dann sind die Bilder auf den iPads und dann, was habt ihr dann gemacht, Omar? Oder wie ging das dann weiter? Dann runterladen? Habt ihr euch eine Dropbox oder wie habt ihr dann, wie war der Workflow dann weiter?
Ja, wir haben halt, ich glaube, jede Klasse, wir hatten ich und noch zwei Mädchen haben das übernommen, dass wir halt alles auf unseren iPads geairdroppt haben. Also zumindest für die D und für die 9. Klasse. Dann Elias hat glaube ich, ihr habt das direkt hervorgeschickt oder wie war das bei euch?
Bei uns war es unterschiedlich. Also manche haben es dann halt einfach, die zum Beispiel in Samsung hatten, haben es dann irgendwie verleitet oder hervorgeschickt direkt geschickt und manche halt auch euch.
Ja, yes. Bei uns war es halt, wir haben alles über ein iPad, AirDrop und dann direkt auch AirDrop wieder zu hervorgeschickt.
Also das war ja die Schwierigkeit, dass ich sage, ich habe so viele Gruppen mit so vielen Fotos, es muss ja zu irgendeiner Auswahl kommen. Ja. Also zu einer Vorauswahl durch uns. Dann ist die Schulleitung noch mit dabei, dann haben wir das erklärt. Und so, aber war jetzt keine Änderung mehr von der Auswahl, von unserer Auswahl. Und dann praktisch die digitale Umsetzung. Also sprich, wie kommen die Fotos, die riesen Datenmenge. Also ich will die nicht alle auf meinem privaten Smartphone haben, sondern ich habe ja praktisch pro Klasse einen eingeteilt, wo ich gesagt habe, kümmere dich darum, dass du super alle Fotos sammelst. Dann haben wir es ausgewählt und dann ging praktisch letzte Datei per WeTransfer an die Druckerei. Also das war ja der Workflow.
Gehört ja auch dazu, den Prozess zu lernen sozusagen. Ja. Wenn wir jetzt, ich denke, wir haben das gut angeteasert. Wir können natürlich jetzt noch Stunde um Stunde allein schon nur was Medien sind weiter diskutieren. Vielleicht von jedem so ein kurzer Satz, zwei Sätze. Ich denke, wir sind uns im Grunde einig, dass es Teil des schulischen Konzepts sein sollte, das Thema nach vorne zu bringen. Wenn ich da nochmal um so ein kurzes Schlussstatement bitten dürfe, was können wir tun, was muss getan werden aus Ihrer Sicht nochmal, Frau Ketzelmeier?
Konkrete Forderungen habe ich nicht, aber
also anders gefragt, können wir jetzt einfach so weitermachen oder was wären denkbare Szenarien?
Also grundlegend finde ich, dass einfach in den Schulen, so wie es jetzt so bei so einem schönen Projekt ist, natürlich, wenn man Kreativität fördert, wenn man die Kinder und Jugendlichen mit einbezieht, dann kommt man auch ganz schnell auf Medienthemen. Und da muss man sich auch nicht direkt auskennen, sondern kann machen. Eben auch erstmal machen und gucken, dass man da einfach auch AnsprechpartnerIn ist für diese Themen.
Barbara?
Ja, schließe ich mich auf jeden Fall an, Marie. Was mir noch ganz wichtig ist, dass wir als Erwachsene, also aus der Erwachsenenperspektive, aus dem Wissenssektor kommend, immer wieder Aufklärungsarbeit leisten müssen. Also sprich, im Alltag auch mit Menschen reden über dieses Thema. Wie siehst du das? Wie fühlst du dich dabei? Welche Bilder konsumierst du? Auch mit Menschen, die Fake News konsumieren, im Gespräch bleiben und vielleicht versuchen zu erklären, welche ökonomischen Strukturen dahinter zu finden sind. Denn ich habe schon ein bisschen Sorge, auf welche Zukunft wir hinauslaufen in Bezug auf die Demokratie. Und da schließe ich mich eben mit vielen Autorinnen und Autoren an aus dem theoretischen Bereich. Und genau, ich glaube, das, was wir alle tun können als Erwachsene, ist hinsehen, was Kinder und Jugendlichen tun im Alltag und fragen und auch Grenzen setzen für Medienkonsum, weil wir ja wissen, dass es psychologische Folgen hat in der Hirnentwicklung. Und auch wenn sie rebellieren, ich kenne es auch von meinem eigenen Alltag, einfach machen.
Ja. Omar? Wir haben gerade gehört von dem Projekt. Bist du da dabei mit Frau Ross aus USA? Macht ihr da was? Bist du da?
Ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht, weil. Nein?
Du hörst das erste Mal? Okay. Also dann
okay, die 8. Klasse.
Darf ich den Elias fragen? Was hast du schon mitgekriegt von dem Projekt?
Mir wurde nur gesagt, dass halt
da kommt jemand
aus Amerika kommt und dass wir mit dem was machen. Und es stand halt im Infobrief drin.
Und hast du da Bock drauf? Oder?
Also ich habe irgendwie noch gar keine Ahnung, was wir da machen, aber ich freue mich drauf.
Das wird super, kann ich dir versprechen, auf jeden Fall. Herr Vogt, Sie dürfen das vorletzte Wort sprechen. Einfach machen. Ich hätte noch was für Google. Die normative Kraft des Faktischen ist Ihr Thema. Jetzt übersetzen.
So viel zum Thema. Das kreative Tun fördern, die Freude am kreativen Tun und mich selber fragen, wo kann ich was bewirken? Wo kann ich mir theoretisch Informationen holen? Wo kann ich mich fortbilden? Wo kann ich meine Kritik, mein kritisches Denken in den Raum werfen und praktisch zu selbstständig denkenden und reflektierten Menschen, so wie sie hier sitzen, also meinen kleinen Beitrag dazu geben, das Fördern, das Vorleben. Und also ich sitze jetzt primär hier für den Bereich Kunst und für das Projekt und da einfach die Freude. Und die Freude ist in dem Projekt definitiv rübergekommen. Also und das ist ja auch für mich, für meine tägliche Arbeit sehr erfreulich, wenn ich sage, durch so ein schönes Projekt bringst du einen kleinen Funken Kreativität zum Aufblühen oder wie du es nennen willst. Oder jemand macht sich Gedanken und sagt, ach so, ich kann ja selber kreativ sein, ich kann ja selber was gestalten, ich kann selber was voranbringen, ich kann selber was erfinden, schaffen, erschaffen, wie du es nennen willst. Und das ist ja für die eigene Motivation, die intrinsische Motivation, für Selbstbewusstsein, brauchen wir nicht drüber reden. Und das habe ich jetzt tagtäglich in den Kunststunden und auch anderen Stunden mitbekommen.
Also, Sie machen das großartig. Also
gut oder nicht gut?
Doch, das Projekt ist sensationell geworden, ehrlich gesagt. Wir sind da sehr, sehr glücklich mit. Und so, wenn wir das nochmal anbieten würden, dann kommen wir dann nochmal.
Müssen Sie noch wir würden halt über den Preis verhandeln, aber ansonsten.
Ja, genau. Das habe ich schon rausgehört.
Wir kaufen
ja
die Schülerarbeiten an dann, genau. Die sollen dann in die Ausstellung mit rein. Also, herzlichen Dank an unser Podium. Erstmal ein ganz großer Applaus, würde ich sagen.
Habt ihr super gemacht. Vielen Dank.
Vielen Dank an Sie, ans Publikum fürs Zuhören, fürs Mitdenken, für Gedanken mit nach Hause nehmen, hoffentlich. Das wäre unsere Anregung und wir bleiben auf jeden Fall dran und werden uns vielleicht hoffentlich wiedersehen.
Das tun wir.
Genau. Und gerne natürlich noch der Werbeblock zum Schluss. Wer jetzt Lust bekommen hat, was ist denn das Festival, was machen die da? Ja. Die Hauptausstellung zu diesem, Andy hat schon erwähnt, Taxa-Projekt, läuft noch bis Februar in der Städtischen Galerie im leeren Beutel. Wenn Sie mal was wirklich Abgefahrenes sehen wollen, dann bitte unbedingt hingehen.
Ne, weil die KI haben wir hier noch gar nicht angesprochen.
Ja, das haben wir hier gar nicht. Nächstes Mal.
Das machen wir nach der Ausstellung, würde ich sagen. Oder nächstes Mal, genau.
Okay, vielen Dank von uns. Dankeschön. Schönen Abend noch.
Ciao, ciao.
Ja, herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal an alle Beteiligten. Und ich freue mich bereits auf das Festival im nächsten Jahr, im Jahr 2025. Aber zunächst einmal ein Save-the-Date-Aufruf, nämlich Frankfurter Buchmesse. Der Deutsche Fotobuchpreis ist wieder dabei und zwar in Halle 3.1, Stand J91. Also schön notieren jetzt oder aufschreiben, Halle 3.1, Stand J91. Kommt vorbei und macht euch bemerkbar. Ja, und lasst ein Abo da beim Podcast-Anbieter eurer Wahl, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast, Deezer oder Podigy. Denn nur wenn ihr meinen Podcast abonniert, was übrigens kostenlos ist, dann bekomme ich eine Rückmeldung, dass ihr meinen Podcast gern hört. Ich danke euch dafür. Bei Fragen und Anregungen einfach eine E-Mail an podcast@fotografieneudenken.de. Abonniert gern auch unseren Festival-Newsletter, schaut auf unsere Websites, folgt uns bei Facebook, Instagram, LinkedIn und Co. All das natürlich ist in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Bis dahin alles Gute und gesund bleiben da draußen. Ciao, ciao.
Fotografie neu denken, der Podcast.